recht herzlich begrüßen. Alles bekannt uns allen, vielen Dank fürs Kommen. Und Thema Dankbarkeit, Skizzen zur Einigung eines Grundgottes. Wir sind sehr, sehr neugierig und freuen uns. Danke.
Guten Morgen, auch meinerseits herzlichen Dank für die Einladung. Skizzen zur Dankbarkeit, mehr habe ich nicht mitgebracht. Und das Bild des Triptychon habe ich jetzt schon mehrmals benutzt. Man hat im Mittelalter herausgefunden, wenn man so einen Flügelaltar hat mit drei großen Bildern, das ist eine gute Möglichkeit, ein Thema zu strukturieren. Ich möchte nicht mit der Tür ins Haus fallen, das wäre kein Anlass zur Dankbarkeit. Ich möchte mal anfangen, den Begriff der Dankbarkeit phänomenologisch ein bisschen zu erhellen. Was ist Phänomenologie? Eine philosophische Disziplin, die behauptet, die meisten Worte sind zerredet, verschüttet mit Vorurteilen. Und wir dürfen es erstmal ein bisschen ausgraben, damit wir überhaupt sehen, was da erscheint, was das Phänomen ist. Deswegen Phänomenologie, damit wir wirklich da gut eintreten können. Im zweiten Teil werde ich definitiv theologisch. Das ist ja immer noch meine Profession, obwohl ich die letzten 12 Jahre fast nur noch im Bereich der traditionellen europäischen Medizin gearbeitet habe. Aber einmal Theologe, immer Theologe. Und im letzten Teil werde ich dann wirklich sehr skizzenhaft. Ich habe mir ja zum Anspruch auf die Schultern legen lassen oder als Anspruch auf die Schultern legen lassen, Einübungen im Alltag. Wäre ja schade, wenn wir die Dankbarkeit ausgegraben hätten, dann theologisch bedacht hätten und dann sagen wir Danke und gehen nach Hause und das war's. Wobei ich eben gleich vorwegnehmen will, Dankbarkeit ist keine Skigymnastik. Also ich habe jetzt keine Übungen mitgebracht, wo Sie dann dreimal die Dankbarkeitskniebeuge vollziehen und dann wird alles gut. Skizzen, ich möchte Ihnen ein bisschen erzählen, wie unsere Brüder und Schwestern oder die Alten im Christentum Dankbarkeit versucht haben einzuüben. Und Sie können dann schauen, was Sie da für sich mitnehmen können. Springen wir gleich rein. Etymologie ist immer ein gutes Geschäft. Etymologie ist der Versuch, Worte abzuklopfen. Sie können sich das vorstellen, so wie eine Stimmgabel und zu hören, wie es da klingt. Das Wort danken und Dank ist zunächst mal ein deutsches Wort und es ist sprachgeschichtlich verwandt mit denken. Das gleiche haben wir auch im Englischen. Think, thank. Denken, danken. Eine These, mit der ich da einsteigen möchte, Danken speist sich aus dem richtigen Denken. Also Danken ist sicher ein Gefühl, eine Emotion, vielleicht auch ein Überschwang, aber aufgrund von richtigem Denken. Zumindest würde das die Wortwurzel uns an die Hand geben. Der Mensch meint ja oft, dass sein Dasein und seine Freiheit voraussetzungslos sind. Mir ist an mir, jetzt bin ich da, aus dem Weg. Wir bedenken unser Dasein und unsere Freiheit nicht und bedanken uns dafür auch nicht. Ist das ein Fehlverständnis von Dasein? Dasein als reine Habe. Also stimmt schon, ich habe mich ja im Griff, hoffentlich. Habgierig, aggressiv, geizig, Leben als letzte Gelegenheit. Eine Haltung, die vielleicht auch als Kritik an die heutige Gesellschaft adressiert wird, aber adressieren wir diesen Verdacht mal an uns selbst. Lebe ich mein Dasein als Habe? Greift da voll zu? Die letzte Gelegenheit, jetzt muss alles gelingen. Selbstüberforderung, Das ist ja Mordsgaudi. Spaß ohne Ende und Überdruss. Ich erspare mir jetzt Geschichten der Gesellschaftsanalyse, da könnten wir viel dazulegen. Und aus Scham erspare ich mir meine biografischen Geschichten. Ich kenne das Leben als Habe. Angst vor der Endlichkeit. Dasein als Raub. Ich könnte hier jetzt schon theologisch werden, die wohl wirkungsvollste jüdisch-christliche Geschichte ist die Geschichte vom Sündenfall. Die Geschichte jetzt auszulegen, das würde den ganzen Vormittag sprengen. Es gibt viele Arten, diese Geschichte zu interpretieren. Berühmte Philosophen, Psychologen, Religionswissenschaftler und Theologen aus dem jüdischen und christlichen Bereich oder auch aus dem atheistischen Bereich haben Interpretationen vorgelegt. Ich dispensiere mich jetzt einfach davon, das zu erhellen, aber was erzählt die Geschichte? Ja, Dasein als Raub, als Habe, als Totalzugriff. Ein Mensch, die Menschen, ich, die sich anstelle von Gott setzen. Und jetzt als Gegenpol, eben Dasein nicht als Habe, sondern als Gabe. Kann ich das verstehen, dass Dasein eine Gabe ist? Ja, irgendwie schon. Leben ist halt einfach ein sich selbst gegeben sein. Ich glaube, mir geht's wie Ihnen. Ich habe mich am 21.07.1969 nicht selbst ins Dasein gerufen. Ich war einfach da. Ich wurde mir selbst gegeben. Schon durch meine Eltern, aber ich wurde ja auch meinen Eltern gegeben. Also meine Geburt, mein Anfang ist reine Gabe. Und auch jetzt bin ich reine Gabe. Augustinus liebt diesen Satz oder dieses Theologumenon, diesen theologischen Gedanken der Creatio Continua und macht sich ein bisschen lustig über Theologen, Philosophen, die denken, Gott hat irgendwann geschaffen. Und jetzt schläft er auf dem Sofa. Also Gott schafft und dann geht er weg. Nein, in jeder Sekunde wird geschaffen. Sonst würde alles ins Nichts fallen. Also ich wurde nicht irgendwann mal geschaffen und jetzt laufe ich einfach rum, sondern in jedem Nu bin ich Gabe. Creatio continua. Also ohne dass wir es merken, geschieht ständig Schöpfung. Die Zeit ist mitgeschaffen, der Raum ist mitgeschaffen. Ein steiler Gedanke und in unserem Kontext eben ein wichtiger Gedanke. Sehr schön erhält die Implikationen dieses Gedankens die Frau Professorin Gerl Falkowitz. Ich glaube, sie war schon hier.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob sie diesen Satz, den glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sie so geprägt ist, ob sie den benutzt hat. Ansonsten zitiere ich sie gerne. Also wenn das stimmt, dass das Leben kein Faktum ist, also dass es gemacht wurde und jetzt kann ich das besitzen, sondern ein Datum ist, von lateinisch dare, eben, also wenn das Dasein reine Gabe ist, dann ist meine Zukunft kein bloßes Futurum, ja, irgendwas wird schon sein, sondern ein Adventus, da kommt was auf mich zu. Hat sie den Satz gesagt? Nein, schön. Diesmal nicht. Also nochmal ein sehr schöner Gedanke. Wenn mir aufgeht, dass mein Dasein keine Habe, sondern eine Gabe ist, dann hat es eine große Auswirkung, wie ich Zukunft und auch Vergangenheit sehe. Also wenn ich eine Gabe bin, dann wird auch morgen gegeben. Im Modus der Hoffnung darf ich diesen Satz so sagen. Und dann kommt da nicht einfach irgendwas daher. Also es ist nicht nur ein Futurum. Am Morgen ist wieder da und nächstes Monat ist halt wieder Monat, sondern es ist ein Adventus. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Adventzeit, die ja sehr bald anbricht. Kann ich auf die Gabe, die da versprochen ist, warten? Das ist was ganz anderes, wie da ständig zuzugreifen, Sachen einzusacken und besitzen zu wollen. Leben ist auch Vorgabe. Ich merke das an mir. Je älter ich werde, desto mehr entdecke ich Mutter und Vater in mir, an Gesichtszügen, an gesundheitlichen Beschwerden. Als Kind bin ich in Bayern im Dorf spazieren gegangen und ältere Bauern haben mich angeschaut und haben gesagt, bist du vom Eberlhans? Also die haben in mir sofort meinen Großvater gesehen und haben gesagt, du schaust aus wie der Opa als Bub. Leben ist Vorgabe. Und eben doch keine Habe. Leben ist Aventüre, das ist ein mittelalterliches Wort, davon abgeleitetes Abenteuer. Adventus, also das, was uns zufällt, das, was als Gabe auch zu uns passt. Und man sieht schon, Leben als Gabe ist jetzt kein billiger Grund für Dankbarkeit. Wir alle stecken in Abenteuern, die auch dafür sorgen, dass uns manchmal der Atem stockt. Und ich liebe den Satz, das Leben ist definitiv nichts für Feiglinge. Also Feigendank, der sich irgendwo ran vorbeischummelt, wird es wohl nicht geben. Die Löschung und Leugnung des Gabecharakters hat weitreichende negative Folgen. Ich habe sie nur skizziert, ich möchte jetzt nicht Kulturkritik und Kapitalismuskritik entfalten. Es ist immer ja auch eine Selbstkritik. Die Anerkenntnis dieses Gabecharakters des Daseins, die führt zur rechten Selbstannahme. Die Gabe des Lebens als Lebensaufgabe in Dankbarkeit anzunehmen, das wäre das Ziel, das vielleicht schon aufscheint, wenn wir nur Dasein anschauen. Dazu bräuchten wir jetzt noch nicht mal Theologie. Guardini hat den wunderbaren Satz einer Personendefinition in den Raum gestellt. Person ist ein Anruf ins Sein. Übrigens ist diese Gabe des Lebens unhintergehbar. Ich glaube, wir könnten jetzt entfalten, Geburt und Tod sind nie restlos rationalisierbar. Also selbst die beste medizinische Forschung wird nie ganz verstehen, wo kommt der Mensch bei der Geburt her und wo geht er im Tod hin. Und das hat natürlich große ethische Implikationen, die ich jetzt hier nicht entfalten kann. Aber daraus gibt es natürlich dann auch ethisch-moralische Verpflichtungen am Anfang und am Ende des Lebens. Aufgrund dieses Gabecharakters. Hätten wir uns in der Hand, dann wäre das gar kein Problem. Könnte man den Mensch an- und ausschalten, wie es beliebt. Ob von der Gabe auf einen Geber geschlossen werden kann, ja, das ist so eine Frage, die steht genau am Übergang zwischen Philosophie und Theologie oder auch zwischen verschiedenen Philosophien. Also kann ich daraus, dass ich Gabe bin, das kann ich ganz gut analysieren, ich habe es anfanghaft versucht, kann ich jetzt daraus schließen, wenn ich Gabe bin, dann muss es ja einen Geber geben. Oder wenn ich mich als ins Dasein geschleudert, geworfen erlebe, vielleicht sogar mit einem Schleudertrauma, wenn ich geworfen bin ins Dasein, gibt es einen Werfer. Was also ist Dank? Was wäre Dank, wenn wir das jetzt rekapitulieren, zur Art von Fazit? Es ist die emotionale, haltungshafte Antwort im Menschen, ein positives Gefühl auf den Gabecharakter des Daseins. Also wenn mir das aufgeht, da ist gegeben, kommt sofort als eine Art von, jetzt würde ich fast sagen, natürlichen Reflex, aber halt nicht immer, das wissen wir, aber wenn es kommt, dann kommt's. Ja, danke. Als zur Grundhaltung. Dankbarkeit ist übrigens nicht identisch mit Dankesschuld. Das gibt es auch. Jemand schenkt mir und ich fühle mich wahnsinnig verpflichtet, zurückzuschenken. Ja, danke, na, das war ganz toll. Und ich versuche die Person von nun an zu vermeiden, weil ich weiß, dass die Gabe vielleicht sogar eine Erpressung war. Ich möchte nicht nochmals beschenkt werden und auch nicht nochmals Danke sagen. Dankesschuld kann zu Vermeidung führen. Sie kann auch neutral sein. Während Dankbarkeit, das ist mir jetzt wichtig, ist ein positives Gefühl, das Beziehung vertieft. Ja, jetzt habe ich für Sie eine Umfrage mitgebracht. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam erhellen, wie schaut es denn aus mit den Menschen? Sind sie dankbar? Haben sie verstanden, dass das Leben Gabe ist und keine Habe? Und es gibt eine renommierte Sozialforschung, es gibt tolle Institute und die haben die deutsche und die österreichische Gesellschaft längst auf den Prüfstand gestellt. Frage Nummer 1. Bist du, sind Sie, sehr, sehr dankbar für vieles? Oder Frage Nummer 2. Bist du, sind Sie wenigstens ein bisschen dankbar für manches? Nummer 3. Ich wüsste eigentlich nicht, für was ich jetzt dankbar sein soll. Merken Sie sich diese 3 Fragen. Dann so 2. Kategorie. Jetzt nehmen wir mal an, Sie, du, sehr dankbar oder ein bisschen dankbar. Für was eigentlich? Also was steht da innerlich am Bild auf? Wofür bin ich dankbar? Und dann kommt schon der 3. Fragekomplex. Also in der Umfrage standen immer gleich ein bisschen mehrere Fragen. Also es waren insgesamt, ich glaube, schon 15 Fragen. Und da ein bisschen was rauszufinden mit Biografie der Person, mit sozialem Hintergrund, auch mit Glaubenszugehörigkeit, da gehe ich dann gleich darauf ein. Wie drückst du diese Dankbarkeit aus? Sprichst du drüber, folgt, machst du dann da irgendwas? Und ich gebe Ihnen jetzt mal Gelegenheit, nur 1,5 bis 2 Minuten, das ist eine lange Zeit, Sie werden es gleich merken. 2 Minuten sind viel. Legen Sie sich mal kurz Rechenschaft ab und ich möchte Sie gleich wieder in die Entspannung manövrieren. Sie brauchen das dann nicht kundgeben, also wir lassen das Mikrofon nicht rumgeben. Sie dürfen also auch den scharfen und sehr menschlichen Satz formulieren. Ich wüsste eigentlich nicht, für was ich momentan dankbar sein sollte, dankbar sein kann. Das ist ein sehr menschlicher Satz, den ich gut kenne. Aber legen Sie sich mal Rechenschaft ab. Also 3 Fragen. Sind Sie dankbar? Fragezeichen, 3 mögliche Antworten. Ja, total, sehr ganz viel. Naja, so ein bisschen. Na. Frage Nummer 2. Für was bin ich denn dankbar? Welche Dankbarkeitsanlässe scheinen mir da auf? Und Frage Nummer 3. Was mache ich dann daraus? Was folgt aus der Dankbarkeit? 1,5 bis 2 Minuten, Sie dürfen es notieren oder einfach innerlich auf die Liste schreiben. Ein echter Beichtspiegel? Vielleicht. Ich darf Sie konfrontieren mit den Ergebnissen der Umfrage und Sie können mal schauen, wie sind Sie denn in Sachen Dankbarkeit gesamtgesellschaftlich so aufgestellt? Die Studie wurde im Auftrag einer protestantischen Gruppe in Deutschland erstellt, aber eben schon von einem sehr namhaften Institut, das seriöse Sozialforschung macht und ist jetzt doch schon, ich glaube, 8, 9 Jahre alt. Also wir könnten natürlich jetzt den Zeitfaktor, die Corona-Pandemie und die jetzige Zeit irgendwie mit berücksichtigen. Vielleicht sind die Zahlen anders, aber man hat auch vor 10 Jahren schon gelitten und gekämpft. Also so ganz anders wird es wohl nicht gewesen sein. Vielleicht kleine Abweichungen. Zunächst mal empfinden Deutsche, und es gibt ähnliche Studien auch über Österreich, Dankbarkeit. 62% aller Menschen sagen, doch, ja, ich empfinde ganz, ganz viel Dankbarkeit für ganz, ganz vieles. Das ist schon eine starke Zahl. Also die undankbare Gesellschaft lässt sich durch Sozialforschung nicht abbilden, sondern grundsätzlich eine dankbare Gesellschaft. Vor allem, wenn wir hinzunehmen, dass dann weitere 33% sagen, ja doch, ich bin für so einiges ein bisschen dankbar. Da bleiben dann nur noch so 4% übrig, 5%, die sagen entweder gar nichts, das sind glaube ich 2%, und die anderen 3% sagen, na, ich wüsste wirklich nicht, für was ich dankbar sein soll. Also eine verschwindend geringe Menge von Menschen, die es durchhalten, im Alltag stets undankbar zu sein. Und auch bei denen ist ja fraglich, ob sie immer in dieser Perspektive bleiben. Genauso wie es natürlich auch offen bleibt, ob die Dankbaren nicht auch mal in eine Phase der Undankbarkeit fallen. Für was empfinden Deutsche Dankbarkeit? Sie können mal Ihre Hitliste mit der seriösen Sozialforschung vergleichen. 78% und 77% aller Dankbaren beziehen diese Dankbarkeit auf die unmittelbaren Personen, die das Leben begleiten. Für meinen Partner, meine Partnerin, die nächste Bezugsfigur, die daneben mir steht. Und auf die eigene Gesundheit. Die Familie 75%, 66% auf die Geburt von Kindern, und zwar Mütter wie Väter, teilweise sogar die Geschwister, sind dankbar, dass sich der Gabecharakter des Daseins in einem Kind zeigt. Schon ein bisschen weniger, jetzt nur noch 61%, Arbeit, Beruf, Aufgabe, Berufung, in der ich tätig bin. Echte Freunde 57%, Frieden im Land 54%, 51% aller Dankbaren, denen fällt sofort ein, dass ich das überstanden habe, dass ich da wieder heil rausgekommen bin, also das Überstehen kritischer Lebenssituationen. 50% aller Menschen sind dankbar über die persönliche Entwicklung. Dann erst mit 42% kommt der Wohlstand, 35% materielle Unabhängigkeit. Auf die eigene Religion, auf den eigenen Glauben schauen immerhin 20% aller Befragten mit einer gewissen Dankbarkeit. Ich finde interessante Tabelle, Sie können mal schauen, was Sie da hingeschrieben haben. Wie zeigen die Deutschen ihre Dankbarkeit? Nummer 1, durch freundliches Antworten, also durch freundliche Worte, durch freundliche Gesten. 87%, also sofort kommt Ihnen die Dankbarkeit über die Lippen. 65% durch den Versuch einer Gegenleistung, irgendwas. Mir wurde gegeben, ich gebe zurück. 54% dann tatsächlich durch materielle Geschenke. Also nicht nur eine Gegenleistung, die abstrakt bleibt, ich tue da was für dich, sondern irgendwas Materielles. Gesellschaftliches Engagement, immerhin 25%, die sagen, mir wurde gegeben, ich muss, darf, freue mich drauf, auch dankbar zu geben. 20% Gebet. Das ist keine schlechte Zahl in einer säkularisierten Gesellschaft, dass bei 20% der Dankbaren, das ist die Majorität, dann doch auch die Türe aufgeht, irgendwie nach oben oder in die Tiefe hinab, Danke zu sagen, ohne dass man da immer weiß, ob einem da jemand zuhört. Das ist eine starke Zahl. Dankbarkeit lohnt sich, das zeigt auch die medizinische Forschung. Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Sinnempfinden, ja sogar besserer Schlaf, alles das korreliert mit so Dankbarkeitsindizes. Wir könnten sagen, Dankbarkeit rentiert sich körperlich und psychisch. Ja, nur wie komme ich dahin? Wie kann ich meine Dankbarkeit stärken? Gibt es da ein Training? Alle diese Forschungen können uns mit auf den Weg geben, Spiritualität und Glaube, egal welcher religiösen Formung, ist ein echter Turbo-Booster in Sachen Dankbarkeitsfähigkeit. Um den Faktor 3 erhöht, so im religiösen Milieu. Ganz spannend finde ich auch, dass es eine Soziologie der Dankbarkeit gibt, dann bin ich schon fertig mit dem Vorgeplänkel, dann dürfte ein bisschen theologisch werden und zum Schluss natürlich noch persönlich. Georg Simmel, ein Soziologe, hat einen Artikel verfasst mit dem Titel einfach Dankbarkeit und er versucht zu zeigen, wie wichtig die gesellschaftliche Rolle von Dankbarkeit ist. Seine Grundthese, aller Verkehr der Menschen, also ein bisschen altmodische Sprache, aber sehr schön, aller Verkehr der Menschen beruht auf dem Schema von Hingabe und Äquivalent. Ich glaube, es ist gut nachvollziehbar, wenn Sie rumgehen, Sie geben und hoffen, da kommt was zurück. Und er unterscheidet das Reich der Wirtschaft, in dem gilt das Recht und die erzwingt das Hin- und Hergehen von Leistung und Gegenleistung. Wenn Sie heute Morgen ein Zugticket, ein Trambahnbillett gelöst haben, dann haben Sie da Ihre Kreditkarte hinhalten müssen. Das Hin- und Hergehen von Leistung und Gegenleistung, rechtlich erzwungen. Im prallen Leben aber, das nicht schon wirtschaftlich überformt ist, ist die Dankbarkeit die Stellvertreterin des Rechts, wo eben das Äquivalent der Hingabe nicht erzwungen werden kann. Sie können jetzt da nicht gleich nach hinten gehen und sagen, ich möchte eine Tasse Kaffee. Wir könnten sagen, ja, dafür haben Sie vielleicht auch bezahlt. Aber ich möchte dazu auch im Preis inbegriffen ein Lächeln. Das ist eine freie Gabe, für die Sie dann hoffentlich dankbar sind. Georg Simmel wagt da fast eine ganze Kapitalismuskritik. Objektiv reicht der Gegenstände Gleiches mit Gleichem vergelten. Alles wird auf Geldwert reduziert. Deklassierung des Individuums, alles wird zum Ding und zur Sache. Während in diesem subjektiven Lebensbereich, da überschlägt sich Georg Simmel fast, moralisches Gedächtnis der Menschheit, Bindemittel der Gesellschaft, fruchtbarer Acker, auf dem alles wächst und gedeiht und blüht. Sein Fazit, würde die Dankesreaktion ausgetilgt, so würde die Gesellschaft auseinanderfallen. Und jetzt kommt ein Hammersatz, ich kann es gar nicht anders sagen, Entschuldigung für den derben Ausdruck, aber der ist echt Hammer, der Satz, also ein echter Schlag. Dankbarkeit ist der einzige Gefühlszustand, der unter allen Umständen sittlich gefordert ist und auch geleistet werden kann. Ich lese nochmal vor, haben Sie es verstanden? Dankbarkeit ist der einzige Gefühlszustand, der unter allen Umständen einerseits sittlich gefordert ist und tatsächlich auch geleistet werden kann. Das ist schon heftig, das moralische Gebot eines Gefühlszustandes. Also ansonsten nehme ich mir schon das Recht raus, das zu fühlen, was ich fühle und lasse mir nicht diktieren, was ich jetzt auch noch empfinden muss. Aber denken Sie nochmal an den Gabecharakter des Daseins. Also diesen Satz, den habe ich noch nicht ganz verstanden, da werde ich noch drüber meditieren. Wie schaut es aus mit der Religion? Wir haben ja kurz anklingen lassen, angeblich wäre das ein Turbo-Booster der Dankbarkeit. Ich möchte mit Ihnen zusammen kurz das Alte und das Neue Testament öffnen und da schauen, wo steht da was von Dankbarkeit. Denn Schon interessant, kann ich von der Gabe auf den Geber zurückschließen, vom Geworfensein auf den Werfer? Steht in der Heiligen Schrift was über Dankbarkeit? Und das Ergebnis ist erschütternd. Zunächst nein. Es gibt gar kein Wort für Dankbarkeit in unserem deutschen Sinne, weder im Alten Testament, im Ersten Testament noch im Zweiten. Es gibt zum deutschen Wort Danken, Denken kein direktes Äquivalent. Es gibt ähnliche Worte, aber die scheinen aus einer etwas anderen Welt zu kommen. Und wir werden erstmal versuchen, diese Begrifflichkeit zu verstehen. Das Wort, das im Hebräischen am ehesten unserem Danken entspricht, ist ein Verb, Yada, und dann der Dank, Toda. Und das heißt schon auch Danken, beziehungsweise Dank, aber es heißt schon auch Loben, der Lob, Preisen, der Lobpreis. Und deswegen ist im Hebräischen ganz klar, Toda ist ein Lobopfer. Es ist die dankende Rückgabe des Menschen an den Geber als Antwort auf den Gabecharakter des Daseins. Und daher kommen dann auch diese biblischen Aufforderungen, es reicht eben nicht, die Tiere fürs Brandopfer darzugeben, sondern das erste Opfer, die erste Rückgabe an Gott kann nur dieser Lobpreis sein. Und das ist schon sehr wichtig, wenn Sie in der Bibel lesen, oft wo Preis oder Lob steht, könnten wir im Deutschen durchaus auch Danken einsetzen. Es ist wichtig, dass Sie diese drei Begriffe da gleich zusammendenken. Wofür wird im Ersten Testament, im Alten Testament gedankt? Entweder Reaktion auf ein konkretes Ereignis. Entweder für ein konkretes Heilsereignis, Mose und das Schilfmeerwunder. Ich glaube, Sie haben die Szene alle im Kopf. Rettung aus höchster Not eines ganzen Volkes, na, wenn das kein Anlass zum Danken ist. Jona und die Rettung aus Todesgefahr und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt hier 50 Dankes-, Lobpreis-, Anlässe und Geschichten entfalten. Genauso gut geht aber universaler Dank und das schönste Liederbuch der Dankesopfer, der Lobpreisungen, das ist wohl der Psalter. Und auch da habe ich jetzt nur ganz, ganz wenig herausgegriffen. Lobt oder dankt dem Herrn, preist den Herrn, das ist immer Yada oder als Substantiv Toda. Halleluja, lobt Gott in seiner Heiligkeit, lobt ihn in der Feste seiner Macht. Und dann kennen Sie wahrscheinlich viele Psalmen, die auf die ganze Schöpfung durchgehen und dann fast fazitartig zusammenfassen, alles was Atem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Halleluja ist natürlich auch ein Dankbarkeitsausruf. Und was steht immer bei diesem Begriff Toda dabei? Barak. Radar führt zu Barak. Lobpreis führt sofort hinein in den Segen. Und das ist jetzt der Gedanke, der ist für uns ein bisschen schwierig. Sehr schließlich nicht, also dass wer dankt, sofort mitten im Segen steht. Im Alten Testament äußert sich Loben, indem es sofort zum Segen beziehungsweise zum Segenswunsch übergeht. Danken ist im Alten Testament eine effektive Tathandlung. Also ich sage jetzt nicht einfach Dankeschön, Dankeschön, passt so. Sondern wer dankt, da geht sofort ein Raum auf, weil der Dank Beziehung mit Gott stiftet. Und wenn diese Beziehung da ist, dann wird das als Segen erlebt. Im Danken und Loben stelle ich mich in einen göttlichen Segensstrom und trage ihn mit. Das ist das alttestamentliche Verständnis, das ist relativ anspruchsvoll, aber im Bayerischen, im älteren Wienerischen, Steirischen, Tirolerischen und ich weiß nicht in wie vielen weiteren Dialekten ist das eh gehalten. Auf Bayerisch sagt man da nicht Danke. Auf Bayerisch sage ich, vergelt's Gott, und das Gegenüber antwortet, same's Gott. Also vergelte es Gott, segne es Gott. Also das ist eigentlich, das ist jüdisch, alttestamentlich, das ist unglaublich, dass ein Dialekt so erhalten ist. Man kann schon auf Bayerisch Danke sagen oder Merci, aber noch schöner ist, vergelt's Gott, segne's Gott. Fazit, alles Danken und Loben ist im Alten Testament zugleich Segnen und gesegnet werden. Daher kommt bis heute die jüdische Frömmigkeit ständig zu segnen. Der Fachbegriff ist Bracha oder Beracha und als Substantiv Berachot, segnendes Danken. Bei fast allen möglichen Ereignissen im Leben natürlich das Anlegen von Tefillin, wenn man beten will, die Mesusot, wenn die da an der Türe befestigt wird, am Schabbat natürlich und vor allem über Essen und Trinken. Ohne Tischgebet geht jüdisch gar nichts. Das werden wir dann auch gleich bei Jesus von Nazareth sehen. Die Form ist bei der Bracha immer sehr geformt, also da muss man gar nicht lange überlegen, wie man auf Jüdisch dankt. Gelobt, gepriesen, bedankt, man konnte es gar nicht anders ausdrücken, seist du Herr, unser Gott, König der Welt. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Und die orthodoxe Antwort ist Amen. Jedes Gebet ist zunächst auch mal Dank. Natürlich kann Gebet auch Hilfeschrei sein, es kann auch Anklage sein, es kann inständige Bitte sein, aber vom Anfang her und vom Ende her ist eigentlich immer eine Dankesklammer um jedes Gebet gespannt. Im Christentum habe ich jetzt nur zwei Stellen rausgesucht, um Ihnen zu zeigen, dass diese jüdische Gebetspraxis über Jesus von Nazareth aufgenommen, gepflegt und zu einer Blüte gebracht wird und in einer gewissen Weise auch nochmal in was Neues hin geöffnet wird. Ich möchte Sie erinnern an das Magnificat. Ich wäre jetzt beinahe versucht gewesen, irgendwie da noch eine Box aufzustellen und Sie mit irgendeinem Magnificat zu beschallen. Dürfen Sie zu Hause selber machen. Ich empfehle Ihnen YouTube. Da gibt es Musik kostenlos. Vielleicht haben Sie Lust auf das Magnificat von Johann Sebastian Bach. Das hat Adventseinsätze, und zwar vom Himmel hoch, da komme ich her, und solche Adventlieder sind damit eingespielt, oder vielleicht haben Sie es sogar auf CD. Wenn Sie Lust haben, meine Dankbarkeitsmeditation als Tipp für die Adventszeit, die ja bald beginnt. Und wie beginnt das Magnificat? Deine Seele bedankt die Größe des Herrn, lobt die Größe des Herrn, preist die Größe des Herrn. Nachdem Sie den Text so oft beten, lese ich ihn jetzt nicht nochmal vor. Ja, aber die Frage ist, ob wir immer verstehen, dass das ein Lobpreis aus dem Gabecharakter des Daseins heraus ist. Der Gipfelpunkt christlicher Dankbarkeitspraxis ist definitiv nicht Markus 6,30 bis 44 Jesus bei der Brotvermehrung, aber da auch eine Beracha, die er spricht, sondern das zweite Mal, wo er ganz unvergleichlich eine Beracha spricht, nämlich Markus 14, 12 bis 26. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann nahm er den Kelch und sprach das Dankgebet. Also wir könnten es ganz einfach sagen, das Herz der Dankbarkeit im Christentum schlägt in der Eucharistie. Weil Jesus von Nazareth seine Ganzhingabe am Karfreitag vorweg in ein jüdisches Tischgebet hineingestiftet hat. Das wäre noch ein Versuch, Eucharistie einzuholen. Er kommt ganz aus der jüdischen Praxis, er ist Jude, vollzieht die Beracha, aber jetzt nicht irgendwie, sondern er weiß, was ihm am nächsten Tag bevorsteht, und stiftet seine Hingabe in dieses Dankesgebet so hinein, dass wir dieses Dankesgebet sakramental mitvollziehen können. Das ist natürlich jetzt ein wichtiger Punkt für einen Theologen. Und ich hätte auch Lust, darüber jetzt eine Stunde lang zu sprechen, was Eucharistie sein kann, was sie ist, was sie auch heute noch sein könnte für eine Gesellschaft. Aber ich habe Ihnen ja keine Sonntagsspiritualität versprochen, sondern eine Werktagsspiritualität. Ich möchte nicht über die Eucharistie sprechen, sondern nur ein Propedeutikum, eine Vorschule der Dankbarkeit für Sie aufmachen. Und ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken, weil ich heute ein bisschen heiser bin. Singen Sie bitte das Magnificat, besuchen Sie bitte die Eucharistie im Sinne einer Festtagsspiritualität oder beim Magnificat als Teil des Stundengebets auch einer Alltagspraxis. Aber vergessen Sie nicht die kleinen Trittsteine einer Kultur der Dankbarkeit. Ich bin sehr gut befreundet mit einem Kinderpsychologen. Und von ihm gibt es eine Diagnose der großen und kleinen Kinder in Wien. Zu den großen Kindern gehöre ich. Zu den kleinen gehört mein Neffe. Viele große und kleine Kinder zeigen heute eine psychische Auffälligkeit. Unersättliches Verlangen nach immer neuen Dingen bei mangelnder Dankbarkeit. Vielleicht haben wir doch alle bei dem Test ein bisschen geschönt. Wir würden gerne dankbar sein und sind sie im Alltag gar nicht immer. Und dieser Kinderpsychologe, er sagt den Eltern der kleinen Kinder und den großen Kindern direkt ins Gesicht, wir alle brauchen eine Dankbarkeitserziehung als ein Heilmittel für uns große und kleine Kinder. Lebendiges Vorbild füreinander, Einübung einer guten Gewohnheit. Mir ist schon klar, Danke sagen kann zu einem Stereotyp werden und ist es oft. Dankeschön, Barstow. Aber wenn auch das noch fällt, ich ringe um eine Dankbarkeitskultur. Es geht um eine Einübung im Alltag. Einfach mal machen. Wie geht Pulsdiagnose? Ich mache ja traditionelle europäische Medizin. Man lernt auswendig, wie kann der Puls sein? Lang, kurz, breit, eng, hoch, tief, stark, schwach, hart, leer. Immer wieder draufgehen, spüren. Fast mechanisch. Und auf einmal macht es puff. Der Puls spricht. Und man versteht das vis-à-vis. Das wissen alle guten Ärzte. Genauso geht Kultur der Dankbarkeit. Einfach Danke sagen. Selbst wenn es ein Stereotyp ist, die Gefühle folgen. Denn, das ist ganz wichtig, Danke ist Lenkung der Aufmerksamkeit. Wenn ich nicht mehr Danke sage, sehe ich nur Mist. Oder auch sehr viel Mist, Müll. Nicht dankenswert ist. Das ist eine tolle Aufmerksamkeitsschulung. Wie geht das nun? Wie kann ich da in dieser Kultur der Dankbarkeit Übungen etablieren? Ich empfehle Ihnen zunächst die Dankbarkeitszuwendung. Es gibt immer einen zweifachen Grund zum Danken. Immer. Auf meiner Seite, alles ist Gabe. Ich habe nichts verdient. Ich weiß, es klingt banal, aber für jede Tasse Kaffee, für jedes Stück Brot, für jeden Atemzug darf, soll ich Danke sagen. Und wenn wir nochmal den Soziologen uns da vor Augen führen, muss ich Danke sagen und kann ich Danke sagen. Und auch auf der anderen Seite des anderen, auf der anderen Seite der Dankbarkeitsrelation. Selbst mein problematischster Geselle, Gesellin da vor mir, hat eine schöne Seite, für die ich mich bedanken kann. Ich muss und darf sie einfach nur wahrnehmen, ins Wort bringen und in einem Dank ausdrücken. Danken ist ansteckend und pflanzt sich fort. Probieren Sie es mal. Suchen Sie Dankbarkeitsgelegenheiten bei einer anderen Person, die auf einmal vor Ihnen auftritt. Und denken Sie nochmal ans Alte Testament. Danken öffnet einen Segensraum. Wenn wo noch kein Segen ist, danken Sie, damit der Segen kommt. Voraussetzung, es muss ein echtes Danken sein, das wirklich den anderen meint. Also wer danken will, macht auch eine empathische Wahrnehmungsübung. Wer ist da vor mir? Wer das christlich vertiefen will, im Hebräerbrief heißt es, dass viele die Gastfreundschaft verletzt haben, weil sie die Dankbarkeit gegenüber dem Gast nicht aktuieren konnten und unwissentlich Engel bewirtet haben. Die anderen sind Engelboten. Die anderen sind Christus in der Gestalt des Gastes. Da haben wir jetzt ganz den Grund der Dankbarkeitszuwendung. Üben Sie es erst mit Menschen, wo es Ihnen leicht fällt, zu danken. Gehen Sie dann über zu Menschen, die Ihnen da ein bisschen mehr zumuten. Merken Sie sich Dankbarkeitszuwendung einfach üben, damit Sie eucharistiefähig werden. Da ist noch sehr viel mehr da, aber fangen wir mal ganz klein an, Vorschule. Zweite Übung, Dankbarkeitsmeditation. Suchen Sie im Leben Möglichkeiten, Dankbarkeit zu meditieren. Zunächst mal, glaube ich, ist es gut, äußere Bedrängnis von der Dankbarkeit abzukoppeln. Es gibt Zeugnisse, dass Menschen in furchtbarsten Umständen danken konnten. Alle christlichen Märtyrer konnten das. Und ich bin vor kurzem Zeuge gewesen, ein tibetischer Arzt wurde gefragt, das ist jetzt kein Christ, aber ich möchte Ihnen zeigen, wie universal das geht. Ein tibetischer Arzt, der ist vor 20 Jahren in Tibet von den chinesischen Okkupatoren verhaftet, dann eingesperrt und auch gefoltert worden. Und er wurde in einem Interview gefragt, na, das können Sie den Chinesen wohl nie verzeihen, das ist ja ein schreckliches Leben. Und er hat sehr ruhig und gefasst geschaut und hat gesagt, ich bin dankbar für mein Leben, ich glaube, Sie konnten nicht anders. Ich könnte das natürlich jetzt auch an christlichen Märtyrer gestalten, der unmittelbaren Zeit entfalten, aber ich möchte es ja Ihnen zuspielen, jetzt nicht zu leuchtende Figuren zeichnen. Ich möchte Sie einladen, das mal abzukoppeln. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen zusprechen, da bei diesen Dankbarkeitsstudien am undankbarsten waren die Lottomillionäre. Das führt nicht in die Dankbarkeit. Kann man sehr schön zeigen, materieller Wohlstand bringt meistens keine Dankbarkeit. Sie können es einfach abkoppeln. Ob Sie dankbar sein können, hat herzlich wenig mit dem Außen zu tun. Auch, natürlich kann das eine Versuchung sein, die Dankbarkeit aufzugeben. Aber Dankbarkeit kommt vom Gabecharakter des Daseins her. Wenn Sie Lust haben, atmen Sie. Denn Goethe gibt uns mit auf den Weg. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden. Die Luft einzuziehen, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich presst. Und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt. Es klingt so schlicht, aber vielleicht haben Sie Lust, das kürzeste Morgengebet, das ich kenne. Aufwachen, auf die Bettkante setzen, atmen und Danke sagen. Atmen ist immer schön. Der Gabecharakter des Daseins. Wir haben es gerade aus dem Mund von Goethe gehört. Zweiter Tipp für eine Dankbarkeitsmeditation kommt vom heiligen Ignatius von Loyola. Das Morgengebet haben wir schon, jetzt kommt das Abendgebet. Wenn Sie zu gar nichts Zeit haben, die letzten 3 Minuten schon unter der Bettdecke. Turboabendgebet. Ihnen wurden untertags 3, 5, 20 noch mehr Gaben zuteil. Auch Bedrängnis, das weiß ich wohl, das sieht jeder. Trotzdem, es gibt eine Dankbarkeit, auch inmitten von Bomben, von Leid. Habe ich nicht in allen Punkten erlebt, aber bezeugen mir Menschen, wir haben hier noch keine Bomben, wir haben viele Gaben. Ja, wenn Sie Lust haben, 3 Tipps zum Abschluss. Probieren Sie es mit dem achtsamen Morgengebet. Sitzen Sie bitte einfach mal auf der Bettkante, spüren Ihren Atem und Sie müssen sich dann gar nicht mehr zwingen, muss ich dann? Nein, wenn Sie richtig atmen, ist die Dankbarkeit schon da. Weil Sie sich ja beschenken lassen und wieder hergeben, das ist schon Dankbarkeit. Dankbarkeit ist uns eingestiftet. Wenn Sie Lust haben, probieren Sie es in einem Blitzabendgebet, wenn es sein muss, schon unter der Bettdecke. Wenn Sie ganz viel Kraft haben, zünden Sie eine Kerze an, vielleicht vor einer Ikone. Gehen Sie den Tag nochmal durch. Sie haben die tollen Gaben noch nicht ausgepackt. Sie haben die wunderbaren E-Mails noch nicht geöffnet. Wenn Sie die lesen, ist die Dankbarkeit sofort da. Ja, und wenn Sie es musikalisch wollen, hören Sie halt vielleicht mal, ich mach's in der Adventszeit, das Magnificat von Johann Sebastian Bach an. Danke. Natürlich dürfen Sie Fragen stellen.
Vielen Dank, lieber Karl. Ja, ich denke, wir haben viel über Dankbarkeit schon gehört. Im Rahmen dieser Vorträge, wir werden noch vieles hören. Aber dieser Gedanke, den du heute mitgebracht hast, hat mich persönlich sehr berührt. Das Danken öffnet einen Friedensraum. Weil das macht, glaube ich, auch das aus, was man danken, ist ein bewusster Vorgang. Und ich denke, wenn man sich auch bewusst immer wieder im Leben sich bewusst macht, dass man Dank bekommt, dann ist es ein Segen, so wie du es vorher gesagt hast mit dem Vergebenswort. Das war für mich so etwas, was wieder bei mir hervorgerufen hat. Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht haben Sie Fragen. Bitte.
Danke für diese sehr komplexen Gedanken. Ich greife jetzt mal so zwei raus. Ich habe natürlich nicht behauptet, dass im Alten Testament kein Danke vorkommt, sondern es geht um das deutsche Wort Danke und auch das Verständnis. Und Sie haben ja gleich einen ganz, ganz wunderbaren Dankes-, Lobpreis-, Segenssatz dann selbst rezitiert. Zur Frage des Alters möchte ich nur zwei Sachen sagen. Buddhisten gehen davon aus, dass besonders in der zweiten Lebenshälfte es ansteht, aus Gift ein Heilmittel zu machen durch Meditation. Sie haben das gerade anklingen lassen. Zunächst spüren wir das Giftige. Und in einem zweiten Schritt, und Buddhisten sagen, das gelingt besonders in der zweiten Lebenshälfte, kann ich das eventuell umdrehen und die Gelegenheit zum Dank darin erblicken. Und weil Sie gesagt haben, die Jugendlichen, Johannes Tauler ist da ganz cool, der sagt, echte Mystiker und wirklich spirituelle Leute gibt es erst ab 50. Pentekoste heißt 50, also Pfingsten ist 50. Und so wie es ein Pfingsten am 50. Tag im Kirchenjahr gibt, so gibt es halt ein Lebenspfingsten über 50. Also der Heilige Geist kündigt sich für Johannes Tauler mit 40 schon mal an, da klopft er. Und so mit 50 würde er dann gerne ganz landen, so wie ihn lassen. Und Johannes Tauler geht davon aus, dass die Jugendlichen durchaus auch mal ein bisschen die Habensstruktur der Existenz, des Daseins entdecken sollen. Gehört auch ein bisschen zur Jugend, dieser Zugriff, dieses Packende. Aber über 50 sollte man die zweite Säule auch errichtet haben. Nämlich diese Dankbarkeitskultur. Vorbild ist da wieder meine Großmutter. Sie hat gewusst, dass ich als Student nicht viel Geld hatte. Ich bin immer am Freitag Nachmittag zu ihr zum Kaffee trinken gegangen. Das war immer sehr, sehr lustig, weil meine Großmutter war wirklich eine sehr, sehr humorvolle Frau mit bäuerlichem Hintergrund. Also sie hat einen Wortwitz gehabt, das war unglaublich. Und dann, das war dann schon fast ein Ritus. Also sie ist dann auf die Toilette gegangen, während ich die Kaffeetafel abgeräumt habe. Und ich habe gewusst, sie steckt wieder ein bisschen Geld in die Tasche meiner Jacke. Und beim Verabschieden hat es mir dann so zuzwinkert und hat gesagt, geh, gehst ein bisschen fort und lass das krachen. Du hast das eh so hart. Und das mit dem Fortgeh, du weißt, ich brauch's nimmer, aber ich freue mich, wenn du's machst. Ich war unglaublich dankbar. Wo man auch mal sehr, sehr schön sieht, auch das ist Dankbarkeit, wenn Großeltern ein Stück weit, ja, die Flausen der Kinder, der Enkelkinder dankbar annehmen können. Auf den zweiten Blick sieht man, dass da hinter diesen Sachen auch eine echte Suche ist. Also ich finde den Johannes Tauler und meine Großmutter da ganz witzig.
Dankbarkeit schafft Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Das ist schön. Und Cicero meint, es ist die Mutter aller Gewöhnungen.
Das zweite war Cicero, das erste weiß ich nicht von wem, ist wunderschön.
Alles wunderschön.
Danke für dieses schöne Geschenk.
Ja.
Bitte. Nämlich diese, das habe ich auch sehr beschäftigt, dass im Hebräischen dieses Wort danken im Sinn von wenden danken, ne, nicht gibt. Und bei Übersetzungen von Psalmen denke ich mir manchmal, wieso sagen sie nicht danken oder irgendwas anderes und immer lobt man den Schöpfer. Ja. Und manchmal denkt man sich, zu loben, das ist doch auch ein bisschen weh. Ja. Überhaupt in Zeiten wie Lesen oder so, fällt das manchmal schwer oder in Lesen. Und das könnte, also ich werde darüber nachdenken, welche Wörter man stattdessen nehmen könnte.
Ja, mir geht das Loben als so.
Ja, das ist mir jetzt so klar.
Ja. Und als Terminus technicus bar im Beten, ja, man hat das Gefühl im Psalter, da wird jetzt ständig gelobt, das gehört so dazu und man denkt sich nicht dabei und verpasst dann die Gelegenheit zum Danken. Also ich habe mir dann auch gedacht, wenn ich mal einfach jetzt probehalber loben und preisen, manchmal mit Danken übersetze, muss man ausprobieren. Manchmal passt es gar nicht, manchmal geht es sehr, sehr gut. Dann kriegt der vorne ein Psalmvers eine ganz andere Farbe. Und da habe ich mich auch erwischt gefühlt, wie locker ich da über Lob und Preis so hinweg lese, weil das natürlich auch, also preisen ist ein sehr altmodisches Wort. Gepriesen. Es klingt fast schon kitschig, aber es ist natürlich ein schönes Wort und das passt schon. Und das ist eben diese wunderbare Beschäftigung mit dem Hebräischen, mit dem Griechischen, weil da nochmal ganz neue Konnotationen aufgedeckt werden, dass Loben, Preisen, Danken und Segnen in einem einheitlichen Akt beieinander liegen.
In der Musik ist das Preisen ganz leicht.
Ja.
Genau. Aber bei der modernen Kirche ist es schon ein bisschen mehr. Haben oft so das allgemeine Elend wird betrachtet. Die sehen die Unerfüllte so. Na gut, hat schon meine Randbemerkung gemacht.
Eine wichtige Randbemerkung. Gibt ja den schönen Satz, dass wer singt, dankt doppelt. Also betet doppelt, sagt Augustinus, aber dankt vielleicht auch doppelt. Ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Musik ist Dank, ja.
Vielen Dank, ich darf die nächste Woche einladen. Kommt der Herr Dr. Tipoff mit dem Thema Humor und dankbare Spiritualität, drei lebensspendende Kräfte. Humor braucht man immer. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Ja, eines vielleicht. Ich wurde gefragt, ob die Frau Philipp, die letztes Mal diese PowerPoint-Präsentation gemacht hat, die sie zur Verfügung stellen kann. Nein, konnte sie nicht, denn das war Eigentum des Veranstaltungszentrums. Sie hat aber ein Handout gemacht, das liegt hinten auf, also das ist die Zusammenfassung dessen, worüber Sie jetzt mal gesprochen haben. Gut, vielen Dank, danke schön.
Also waren die Vorträge sehr unterschiedlich. Also das, was ich gesagt habe, kann nicht von 20 anderen sein.